der Mutter-Tochter True Crime Podcast.
Es war auf dem Weg zu einer Wohnungsbesichtigung, als sie gegen einen Baum fuhren. Das sagten die Eltern. Sie sind zu schnell gefahren und es war Glatteis. Zeugen gab es nicht. Keiner stellte Fragen, das war sowieso besser. Man konnte keinem trauen. Ein Verkehrsunfall, ein Anschlag zweier Banditen und eine große Lüge, welche verdecken sollte, was wirklich passiert war. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Mord auf Sächsisch, dem Mutter-Tochter-True-Crime-Podcast mit wahren Verbrechen und Kriminalfällen aus der ganzen Welt, hörbar aus Sachsen. Ich bin Kathi.
Und ich bin Rose.
Und nun wünschen wir euch viel Spannung und Spaß bei unserer neuen Folge.
Ja, ich freue mich.
Ja, so, we are back. Zumindest, wir melden uns jetzt alle halben Jahre.
Ich finde, wir sollten uns nicht stressen. Ja?
Nein, das haben wir das letzte Mal schon gesagt.
Ja, ist auch so. Wir bringen einfach dann eine Folge raus, wenn es gut ist, und dann passt das so.
Ich würde sagen, immer so nach den Ferien oder vor den Ferien.
Oh nee, wir dürfen uns da keine Pläne setzen.
Nein, wir machen kein Müssen.
Nee, habe ich auch nicht. Wir dürfen uns da nicht so stressen.
Ja. Wir lassen uns nicht stressen.
Ja.
Das ist unser neues Motto.
Ja.
Das ist auch mein neues Motto übrigens. Ich gieße jeden Abend den Garten.
Lass dich nicht stressen dabei.
Kann man auch nie, weil die Natur, die kann man nie, da kann man nicht sagen, hier, macht man ein bisschen schneller hier.
Die wachsen so, wie
sie sind. Da muss man halt warten oder braucht halt alles so ein bisschen.
Ja.
Aber ich habe vorhin mal überlegt, weil wir uns das letzte Mal eigentlich gehört haben, war das nach Winterferien oder vor den Winterferien oder war das Ostern?
Ich denke da nicht mehr drüber nach.
Auf jeden Fall habt ihr zwischendurch Jugendweihe gehabt.
Das stimmt. Ja, war cool.
Ihr seid jetzt 14.
So krass. Wir werden aber schon im Monat 15.
Ja. Oh Gott, schon im Monat? Oh mein Gott. Das ist schon ganz schön abgefahren, oder?
Ja, auf jeden Fall.
So, wie war unsere Feier?
Zur Jugendweihe? War sehr cool. Fand ich sehr schön.
Wir haben viel gesungen, oder?
Ja.
Wir haben so Karaoke gemacht.
Ja.
Viele Punklieder.
Ich bin für Karaoke immer ein bisschen zu leise. Mich hört man da nie raus, weil ich habe irgendwie wenn ich anfange zu schreien, weil ich so lauter sprechen will, dann wird meine Stimme entweder tief oder hoch. Ich kann dann nicht mehr so in einem Mittelmaß singen und dann treffe ich die Töne nicht mehr. Das heißt, ich schreie nicht und das heißt, man hört mich nicht.
Aber es geht mir auch immer so.
Ja.
Ich kann nicht so eine Zwischenstimme singen irgendwie. Aber es war ein lustiger Mix zwischen Bibi und Tina Liedern, Vizo, so Punk, Tote Hosen, Ärzte.
Ja, Ärzte war viel
Udo
dabei.
Udo Lindenberg und dann wieder Bibi und Tina.
Bibi und Tina kam viel. War auch, kannte halt jeder. War
nee, toll. Wir mussten ja alle Altersklassen bedienen, ne?
Genau.
Nee, war schon mega. Man muss ja auch dazu sagen, ihr seid ja nur Zwillinge und wir hatten nämlich das Glück, das Programm zweimal zu sehen. Also einmal, ich weiß gar nicht, wer war die erste nochmal? Einmal war die June die erste. Um 11 und dann haben wir dasselbe Programm dann nochmal. Wir haben sozusagen 4 Stunden Programm doppelt gesehen. Ja, okay, ich gebe zu, ich wollte es. Und Papa war es ein bisschen egal.
Ach nein, aber der fand das toll.
Und dadurch, dass ja immer alles ein bisschen Patchwork ist, haben wir das schön geteilt, immer dort die Großeltern, immer die anderen Großeltern. Und somit konnten wir alle irgendwie gut bedienen und derweil haben die anderen gewartet. Das war auch nicht schlecht.
Also ihr wart mir ja noch nie peinlich, ja. Aber in dem Moment wart ihr mir sehr peinlich.
Echt jetzt? Warum?
Ihr müsst euch vorstellen, da standen so 8 Leute, also da sind immer so Gruppen vorgegangen auf die Bühne, haben sich einmal hingestellt und der Name wurde so gesagt von jedem. Und dann kam halt meine Gruppe dran, wir sind so vorgelaufen und dann wird so jeder Name gesagt und dann wird Rose gesagt und auf einmal fängt da eine Familie an zu klatschen. Bei keinem anderen, ja.
Nee, wir haben gar nicht klatscht, wir haben gemacht.
Ach ja, stimmt. Das ist besser. Das ist viel besser.
Aber hey, June hatte das vor dir schon erleben müssen. Und
die hat es mir nicht erzählt.
Die war aber, nee, habt euch ja auch nie gesehen zwischendurch. Ihr habt ja euch ja auch nie, ihr habt ja euch gar nicht mehr zwischendurch gesehen. Aber das Witzige war, wie unterschiedlich ihr reagiert habt. Die June wurde aufgerufen, wir natürlich so, June, yeah. Und sie so, fanden es irgendwie alles lustig. Alle haben geguckt, so, hey, wer ist denn dort? Dann bei dir so, Rose wurde aufgerufen und bist so vorgetreten, wir so, Rose! Und Rose so, oh, ich kenne die nicht. Ich habe so voll die Konzentration.
Nee, ich bin echt, ich kann bei sowas nicht so reagieren. Das ist einfach so. Aber irgendwie, meine Eltern, also die Eltern von den Gruppen, die ich hatte, fanden das irgendwie auch nicht lustig. Die fanden das irgendwie, weiß ich nicht.
Wir fanden es ja lustig. Naja, ja, wir müssen irgendwie mal ein bisschen auffallen.
Ich fand es auch sehr lustig. Muss ich jetzt aber nicht nochmal haben.
Das Witzige ist ja, obwohl wir ja getrennt sind, ist es ja immer so lustig, dass beim Elternabend wir immer die Einzigen sind, die meistens zusammen da waren. Wobei immer bei allem waren immer mal nur die Mutter oder der Vater. Wir waren immer zusammen, obwohl jetzt muss man ja sagen, ihr seid in zwei verschiedenen Klassen, müssen wir uns immer ein bisschen aufteilen. Einer ist dann immer bei June, einer ist immer parallel bei Rose. Und dann ist das immer ein bisschen, ja, tricky. Bei dem einen dauert es ein bisschen länger und bei dem anderen ist es schnell durch. Wollen wir mal anfangen eigentlich? Oder haben wir noch irgendwas zu erzählen? Eigentlich ganz viel, ne? Ich habe andere Haare. Du auch?
Ja.
Ich finde, ihr habt ganz tolle Haare gekriegt. Wahnsinn.
Wow. Aber das sehen die Leute.
Ach, doch. Und wir waren ja im Urlaub.
Ihr könnt ja auf Instagram sehen, dann seht ihr uns. Dann könnt ihr uns unsere neuen Haare angucken.
Aber da wisst ihr gar nicht, dass wir im Urlaub waren.
Aber wartet nicht zu viel, wir haben nicht neue Haare. Ja, wir haben einfach nur ein bisschen Haarschnitt.
Na, ist ja ein bisschen, ihr seid ja älter geworden und ich auch.
Sieht man nicht.
Nee, sieht man nicht. Ich bin ja auch immer noch 28.
Na klar.
Nee, bin ich nicht. Also bei der Einladung, ich habe keine Ahnung, worum es hier geht.
Ja,
das ist gut. Ich bin sehr gespannt.
Übrigens, das war 1970.
Echt cool. Ich dachte erst, ich mag irgendwie so alte Fälle.
Ja, jetzt kannst du mal raten, wo das gespielt hat, ne?
Wo das gespielt hat?
Also wenn 1970, das ist ein guter Hinweis.
Hä? Das kann alles sein. Das kann auch in Amerika sein. Nee. 1970?
Ja, okay, ich weiß nicht, ob das jetzt ein guter Deutschland. Hinweis ist. Ja, es ist in Deutschland. Was war 1970?
Auf jeden Fall noch keine Wende.
Ja, darum geht's heute.
Also die Mauer stand noch.
Darum geht's heute.
Echt? Cool. Mm. Oh, da wird sich nochmal, da wird die Oma freuen. Da werden sich alle Omas freuen.
Ja.
Ich bin ja so ein bisschen so ein verkapptes DDR-Kind. Ich habe mich auch letztens mit meinen Eltern darüber unterhalten. So
was
ein bisschen.
Heißt das jetzt? Du bist für die DDR oder gegen?
Nee, ich bin natürlich froh, dass die Mauer gefallen ist, ne? Und dass wir heraus konnten und so. Aber und es war auch mal interessant zu hören, so, was heißt interessant, aber ich weiß ja, dass es jetzt auch nie einfach war. Ne? Und es ging irgendwie, ich habe mich mit meinen Eltern über die Stasi unterhalten. Weil ich so ein Interview gehört hatte von Charlie Hübner.
Oh ja.
Das so ein, der hat mal beim Tatort einen Kommissar gespielt, der ist aber jetzt ausgestiegen gerade. Und dessen Vater hatte sich geoutet, lustigerweise, weil ja Charlie Hübner in dem Film Das Leben der anderen mitgespielt hatte. Und dann haben die zusammen in der Familie den Film geschaut und dann hat der Vater plötzlich sowas gesagt wie, also wir hatten nicht solche Mikrofone oder so Kameras. Und die so, hä, wie wir? Und damit war dann raus, dass er jahrelang bei der Stasi war. Und da hatte ich das bloß erzählt und wir hatten uns mal drüber unterhalten, ob man jetzt weiß oder wusste, wer eben von Freunden oder Nachbarn oder Familie denn bei der Stasi war oder ob man das so mitbekommen hatte. Und mich interessiert das Thema einfach immer wahnsinnig. Und weil du ja gefragt hast, ob ich jetzt dafür oder dagegen bin, also natürlich bin ich dagegen. Aber ich war ja noch ein Kind damals und als Kind hat man das anders empfunden und ich fand halt so Beispiel.
Naja, aber es geht jetzt
wieder. Arztvorsorge war super, Zusammenhalt war super. Also als Kind hatte ich jetzt keine Probleme.
Also in der DDR gibt es halt auch wirklich viele Vorteile. Der Gedanke in der DDR ist ja eigentlich auch wirklich super. Also
ja, man musste bloß mitspielen. Und wenn man natürlich ein bisschen was anderes machen wollte, wie zum Beispiel euer Papa. Der hatte darauf Kind Bock, ein Halstuch zu tragen, ein hier Thema ein Pionier.
Naja, aber mitmachen ist da ja, also die Ausführung war halt einfach nicht so geil. Also Leute in einem Land einzusperren, denen alles wegzunehmen und das dann aufzuteilen, ist jetzt nicht die perfekte Ausführung, ja. Der Gedanke dahinter, dass jeder alles hat und jeder gleich viel hat, ist natürlich super, aber das
ja,
funktioniert
ist aber
einfach
so
nicht.
Ich glaube, es hat, ja, hast ja auch recht, also es hat auch nie funktioniert. Im Grunde genommen hast du ja auch vieles gar nicht mitbekommen.
Ja.
Also man dachte ja auch mal, letztens hatte ich auch gelesen, dass man ja bei vielen Sachen so gesehen hatte, okay, ach, das gab es ja alles gar nicht in der DDR, aber das stimmte gar nicht. Also es gab ja auch, es gab jetzt vielleicht nicht so viele Arbeitslose oder gab es überhaupt Arbeitslose? Ich weiß es nicht.
Nee, es gab keine, natürlich nicht.
Gab es keine, aber es gab ja trotzdem irgendwie so, Warte mal, was hatte ich letztens gehört? Ach, sowas zum Beispiel, so Frauen, also so Gewalt, Gewalt in einer Beziehung, in der Ehe, gab es wie nicht. Ne? Nee, aber es gab es natürlich.
Ja, das ist auch wirklich, das ist so krass gewesen, wenn es auch immer, wenn es um Fälle in der DDR geht, das wird entweder einfach komplett runtergespielt oder halt einfach...
Es existierte nicht.
Es existierte nicht. Und das ist wirklich krass, weil du hast dich dann so sicher gefühlt und es war nicht sicher.
Ja.
Und wenn man dann so hört, so ja, ab dann und dann gab es halt so viele Sachen. Oder wenn man so Statistiken hört, aus der DDR gibt es halt keine. Das hat halt nicht existiert.
Ja, und wenn du halt irgendwie in der falschen Ecke warst sozusagen, dann hast du auch viele Möglichkeiten gar nicht bekommen. Dann war das einfach so. Dann kamst du da auch nie weiter. Du durfst nicht studieren oder... was auch immer. So, wollen wir da aber jetzt anfangen?
Wir fangen jetzt an.
Ich bin sehr gespannt.
So, los geht's. Es ist ein ganz normaler Tag für die Mitarbeiter des Flughafens in Berlin, Ostberlin. Gleich sollte es nach Leipzig starten. Es ist 10 Minuten vor Abflug, 7.40 Uhr. Es steigen 17 Passagiere auf 48 Sitze verteilt in das Flugzeug der Fluggesellschaft Interflug. 10 Minuten später stiegen sie in die Luft auf etwa 1500 Meter. Per Funk teilt der Captain Gunther mit, dass sie nun den Zuständigkeitsbereich des Towers in Schönebelt verlassen. Auf einmal meldet sich die einzige Stewardess Monika und fragte, ob der zweite Pilot Werner Heinen nach hinterkommen könnte. Das Ding war nur, der Co-Pilot hieß weder Heine noch Werner, sondern Jörg.
Das wusste nur Jörg?
Nö, das wussten die alle.
Ach, die haben den nur so genannt.
Na,
okay.
Warte.
Erzähl mal weiter.
Ja.
Das ist ja creepy.
Wegen dieser komischen Nachricht schickten sie den Bordmechaniker Walter nach hinten, um nachzusehen, ob alles in Ordnung war. Also der war vorne mit beim Cockpit und der sollte halt mal hinter gucken gehen. Er kam wieder und berichtete, dass er gesehen habe, wie eine Diskussion ausbrach, jedoch hinter der Tür blieb und sich nicht zu erkennen gebte. Es war 9 Minuten nach dem Start, 7.59 Uhr. Als dann erneut eine Nachricht kam, es solle doch jetzt bitte endlich der Co-Pilot kommen, entschieden sie sich umzudrehen.
Nur mal kurze Frage, warum sollte nochmal der Co-Pilot kommen?
Na, das hat sie nicht gesagt.
Ach so, Monika hat gesagt, hier, Werner, komm mal bitte nach hinten.
Werner Heine,
Werner,
bitte
der
kommen.
Eigentlich Jörg heißt,
Genau.
Werner Jörg Heine, a.k.a. Jörg.
Also die sind jetzt umgedreht mit dem Flugzeug.
Weil der Co-Pilot hintergekommen ist. Okay.
Ja.
Okay, das ist ja alles sehr seltsam. Ich bin sehr gespannt. Ja, mach
weiter.
Bisschen
geduldig. Kurz nach dem Entschluss hörten die Piloten die ersten Schüsse. Etwas brach und die Schüsse kamen näher. Ein Geschoss schoss durch die Tür hindurch und am Kopf des Captains vorbei zersplitterte ein Fenster. Er war leicht verletzt und trotzdem schaffte er es zu landen, wieder in Berlin, wo sie auch gestartet waren.
Das war jetzt der Pilot Gunther.
Also
der Haupt... Der
Gunther, genau.
Der Chefpilot, oder ich weiß gar nicht, wie man den nennt. Nur der.
Ja.
Gibt der Co-Pilot und Pilot.
Ja.
Chefpilot.
Doch was war passiert? Dazu müssen wir jetzt lange in die Vergangenheit zurück.
Okay. Also, wie lange?
Also das war 1948.
Das sind ja einige Jahre.
Ja.
22.
Eckart W. Hage wurde am 8. Juli in Bersel geboren.
Wer ist denn jetzt Eckart W. Hage? Den
ja,
hatten wir jetzt noch nie.
Nee,
ich wollte
das
fragen, ob wir den schon hatten. Nee, hat man nie. Wahrscheinlich ist das Jörg.
Ja. Eckart W. Hage wurde am 8. Juli 1948 in Bersel geboren. Bersel gehört zur größeren Stadt namens Osterwiek und liegt in Sachsen-Anhalt. Wenn man sich das Ganze mal auf der Karte anschaut, treffen da eigentlich so 5 Straßen aufeinander und in der Mitte liegt halt dann so das Dorf. Also manche Straßen sind dann auch noch nicht gepflastert.
Wahrscheinlich haben die eine Hauptstraße.
Ja,
wenn es hochkommt,
also
noch eine Bahnhofstraße, wenn sie überhaupt
genau,
einen Bahnhof
haben.
Nee,
Bahnhof haben die.
Nee, Bahnhof haben die.
Das ist wirklich ein ganz kleines Dorf.
Dort fährt man einfach nur durch, oder?
Ja.
Wenn überhaupt.
Also wäre dort, ganz ehrlich, mein Hassdorf. Ich hasse ja ungepflasterte, also so gepflasterte Straßen.
Nein, ist aber okay. So Kopfsteinpflaster, das war nämlich voll so ein DDR-Ding, Kopfsteinpflaster.
Nee, das waren das solche Kopfsteinpflaster.
Und das magst du nicht?
Nee, natürlich nicht.
Ach so, du magst so gerade. Ich dachte, du magst nicht so eine Dreckstraßen, so Staub.
Ah nee, das war dort gar nicht so. Das waren solche Kopfsteinpflaster.
Ach, du magst keine Kopfsteinpflaster.
Nee, das.
Ja, das ist ganz gruselig. Ja, vor allem mit dem Fahrrad, das ist ganz schrecklich.
Oh, das stimmt wirklich, ja. Fahrrad
da
ist ganz schlimm.
Mehr so Ausschlag an Händen.
Ja. Also, wenn man sich das Dorf jetzt so anschaut, ist es einfach noch wie vor 50 Jahren. Also wirklich. Ich weiß nicht, wie Google View dort noch ist. Vielleicht ist das auch einfach von vor 50 Jahren. Glaube ich nicht,
ich
aber
glaube, damals gab es auch noch kein Google View.
Ja, ja, ich glaube auch.
Oder Google Maps.
Street View. Also als Jugendlicher bist du dort auf jeden Fall aufgeschmissen, weil das Beste, was du dort machen kannst, ist dir die neuesten Reifen im Reifengeschäft anzugucken. Oder einmal im Jahr beim Schützenfest mitzumachen.
Die haben aber, der einzigste Laden ist ein Reifenladen?
Ja, na, ist wahrscheinlich wie bei uns, der einzige der Laden ist ein Zahnarzt.
Hey,
da kannst du dir Zahnbürsten kaufen.
Die haben immer einen Ort. Vielleicht haben die auch einen Bauern, wo man immer Eier holen kann.
Ja, vielleicht. Das weiß ich jetzt nicht.
Wie ist das Hassdorf nochmal?
Bersel.
Bersel.
Mit SZ.
Mit SZ? Oh, na, oh, es wird immer schlimmer.
Ja.
Bersel. Okay, ich hoffe nicht, dass jemand zuhört aus Bersel. Ansonsten
wir haben
ist ein
gar
ganz
nichts
schönes
gegen
Dorf.
Bersel. Wir haben nichts gegen Bersel.
Ich werde heute Abend mal nach Bersel googeln.
Mach das. Seine Familie lebt in der DDR, der, falls es jemand noch nicht wusste, Deutschen Demokratischen Republik. Ich hoffe mal, das weiß jeder.
Ja, aber vielleicht die Jüngeren noch nie.
Ja. Seine Familie ist aber eher gegen dieses System und ja, so wird das ihm auch beigebracht und er versucht mit 14 Jahren schon seinen ersten Fluchtversuch. Er will mit seinem Freund über die Ostsee mit einem Boot in den Westen flüchten. Doch das geht leider komplett schief und noch bevor sie überhaupt ablegen können, erregen sie Verdacht und werden am 10. Mai von der Volkspolizei in Greversmühlen festgenommen und zurückgeschickt. Er erhält aber keine Strafe, was auf sein junges Alter zurückzuführen ist.
Wie alt war er damals?
14.
14, krass,
krass
oder?
Krass, oder? Stell dir mal vor, ich würde jetzt mit einer Freundin oder mit einem Freund auf einmal abhauen wollen.
Ja. Und die Eltern?
Ja, weiß man nicht.
Okay.
Also ich habe mal geschaut, Eckart hat leider sehr viel Pech gehabt mit seinem Wohnort, weil noch mittiger in Deutschland kann man eigentlich gar nicht leben. Also
ach, es war eigentlich egal, in welche Richtung er flüchten wollte, es war alles irgendwie gleich weit.
Ja, also ich meine jetzt so die Grenzen. Er hat also direkt, er war...
Obwohl, da ist Ostsee wahrscheinlich das weiteste, oder? Weil sie nach links und rechts...
Die richtige Grenze... war zwar so in seiner Nähe, aber da hätte man wahrscheinlich nicht rüberkommen können. Aber so die Grenzen von Deutschland, die richtigen Grenzen waren halt weiter weg, wo man halt wirklich hätte flüchten können.
Ja.
Also ich habe leider nicht herausgefunden, wie er so weit in den Norden kommen konnte. Aber ich würde mal sagen, am schnellsten geht das über öffentliche Verkehrsmittel. Und auch damit dauert das sehr lange. Aber vielleicht haben seine Eltern ja auch davon gewusst und haben ihn vielleicht gefahren, weiß man nicht.
Vielleicht sind welche, die in dem Alter flüchten, vielleicht gar nicht so verdächtig, weil man nicht denkt, dass ein 14-Jähriger
ja,
alleine
deswegen.
Flüchtet. Vielleicht sieht er auch noch ein bisschen aus wie so ein Kind.
Ja. Heute fährt man mit dem Auto etwa 4 Stunden. Früher wahrscheinlich noch mehr. Also etwa 3 Monate später, am 21. August, versucht es Eckart erneut. Diesmal ohne einen Freund, steigt er in einen Zug ein, der in die Tschechoslowakei führt. Von dort aus will er in die Bundesrepublik flüchten. Doch auch bei diesem Versuch schafft er es leider nicht. Und er schafft es noch nicht mal zu seiner ersten Station nach Tschechien. Er wird im Vogtland schon verhaftet. Besser gesagt im A-Dorf. Sorry,
heißt,
ich fand den Namen so
A-Dorf?
Lustig. Ja, es heißt A-Dorf. Ein bisschen verdächtig.
Auf verschiedene Weise, ja. Es könnte auch das Dorf der Arschlöcher sein.
Das stimmt.
Ein bisschen das A-Kind.
Ja, das stimmt.
So das Dorf der A-Kinder.
Ja. Das liegt übrigens direkt an der Grenze und in, also an der Grenze zu Tschechien und liegt in Sachsen.
Da sind wir ja wieder.
Ehrlich so. Die Sachsen kommen nicht gut weg.
Ach, immer. Dabei sind wir richtig die Besten.
Doch dieses Mal kommt er nicht so einfach davon, denn es wird Anklage auf ihn erhoben wegen Republiksflucht. Ist auch eigentlich krass, oder? Dass du wegen Flüchten aus einem Land verurteilt werden kannst.
Ich finde das eh unvorstellbar.
Ja,
man muss ja dazu sagen, so, ich meine, 1961 wurde ja dann die Mauer gebaut, ne? Und wann war das jetzt? 1964?
62.
Hä? So schnell wollte der flüchten?
1962.
Okay. Wie krass weit war denn der schon?
Also, der nun schon 15-jährige Eckhardt wird am 18. Oktober von der Jugendstrafkammer für 8 Monate auf Bewährung verhaftet. Krass. Das Kriegsgericht Halberstadt begründet das Urteil wie folgt. Wegen erheblicher Fehler in der Erziehung seitens seiner Eltern wird eine Schutzaufsicht veranlasst und er soll einsehen, dass die Arbeiter- und Bauernmacht sein Interesse nicht erlaubt und von einem sozialistischen Staat in einen Ausbeuterstaat überzuwechseln.
Was?
Das ist so krass, oder? Das wie die einfach den Westen als Ausbeuterstaat benennen so.
Nee, vor allem, was ich krass finde, ist eigentlich, jemanden zu halten, also dazu zu verpflichten, zu bleiben, ne? Also ja, auch dafür zu bestrafen, dass er flüchten will. Weil ich meine, sollte er irgendwann sagen, oh, okay, doch, super hier, ich bleibe jetzt hier und ist ganz toll und ich habe mich geirrt. Nee, man macht da eher das Gegenteil. Das ist ja wie, wenn du Kindern was verbietest. Das ist völlig das Gegenteil, was man eigentlich bewirkt. Ne?
Das stimmt.
Und was haben die denn erwartet? Also man sagt doch auch, man soll die doch ziehen lassen. Das ist da am Ende viel einfacher.
Ja, sehe ich auch so.
Oder dachten die, dass die von außen dann angreifen?
Nee, ich denke mal, die dachten eher, dass dann andere halt auch gehen. Und irgendwann sind die alleine dort. Aber dann müssten die eigentlich auch merken, dass die echt Scheiße bauen.
Oh mein Gott,
bauen, ne?
Dann wäre Erich alleine in der DDR gewesen.
Oh nein.
Aber hatte viele Wälder gehabt und ganz viele Pilze suchen können.
Ja. Der Eckhardt, der scheint sich aber auch eigentlich jetzt der DDR anzupassen. Denn ab 1967 ist er nun Angehöriger der DDR-Volksmarine. Er ist übrigens 19 Jahre alt.
Mhm.
Und hat sich für 10 Jahre als Berufssoldat verpflichtet.
Aha.
Er absolviert eine Unteroffiziersschule und wird danach als Oberbootsmann auf ein Minenräumboot eingesetzt.
Krass.
Ja, weißt du denn, was der Unterschied zwischen einem Zeitsoldaten und einem Berufssoldaten ist?
Na, ich denke mal, dass Berufssoldat ist man für eine, also arbeitet man direkt dafür und man ist für eine bestimmte, also man ist mehrere Jahre verpflichtet, also 10 Jahre. Zeitsoldat wird wahrscheinlich nur irgendwie ein Jahr sein. Oder wird man ab und zu nur hinzugerufen?
Also
ich denke mal, der Unterschied ist der Zeit. Die Zeitlänge, die man
also
da ist.
Also Berufssoldaten verpflichten sich oft für einen längeren Zeitraum bis sogar einen unbefristeten Zeitraum. Sie streben meist nach einer Karriere im Militär und können ihre Position ändern. Ein Zeitsoldat hingegen verpflichtet sich für einen kürzeren Zeitraum, wie du gesagt hast. Typischerweise fängt das aber schon bei 2 Jahren an. Und sie haben nicht so eine große Flexibilität bei ihrer Position. Also natürlich können sie auch die Position ändern, aber sie können das wirklich nicht so krass machen wie die Berufssoldaten. Nach Ablauf ihrer Zeit können sie dann gehen oder den Aufenthalt verlängern.
Die NVA.
Ja.
NVA, die Nationale Volkspartei. Ja. Nee, Volkspartei, Quatsch. Die Nationale Volksarmee.
Super.
NVA. Die hatten aber ganz coole Klamotten, aber ich muss sagen, ich habe auch als Kind eine ganz schlechtes Bild oder ich habe so ein bisschen Angst vor NVA gehabt. Erstmal mussten wir mussten immer wie in so eine Art Pionierlager, Ferienlager, mussten wir einen Tag dann lang zur NVA. Dann war das ganz schrecklich, dort in so einem Hallenbad zu baden. Das fand ich ganz gruselig, ich hatte immer Angst vorm Tauchen und dann gab es immer so Essen aus so einer Gulaschkanone und so. Und es war ganz gruselig irgendwie. Und man muss dazu sagen, dass mein Papa zum Beispiel wurde eigentlich, da er Kinder hatte und arbeiten war, musste ja nicht zur NVA und wurde aber dann zwischendrin wirklich so, als ich weiß gar nicht, wie alt ich war, lass mich mal 6 Jahre sein oder 5, zur NVA eingerufen. Plötzlich, ich glaube auch nur vor 3 Monate. Und er kam dann wieder zwischendurch über Nacht heimlich, hat gesagt, ich will einfach nur mal hier zu Hause sein. Und dann haben wir ihn so wie versteckt, das war ganz gruselig. Und er hatte, mein Papa hatte immer einen Schnauzbart und zwar alles abrasiert. Keine Haare mehr, kein Schnauzbart und ich fand das ganz schlimm. Für mich war das als Kind einfach nur, die halten den dort fest und ich habe das nie verstanden, warum er nicht nach Hause kommen konnte. Und selbst wenn wir dort waren und ihn besucht haben, habe ich immer so ein Bild vor Augen, wie ich nach hinten guckte, so auf dem, ich weiß gar nicht, wie man das genannt hat beim Auto hinten, so da gab es so eine Ablage, wo manche immer so Toilettenpapier transportiert haben und so und so gehäkelten Hund und so. Wir nicht, aber ich habe da immer hinten rausgeguckt und einfach nur geweint, weil ich einfach nie verstanden habe, dass wir jetzt wieder fahren mussten und meinen Papa nicht mitnehmen konnten und warum er dort nie einfach gehen konnte. Und vor allem, warum sie ihn so rasiert haben. Das fand ich ganz schrecklich.
Oh nein.
Das musst du dir mal vorstellen, wenn wir auf einmal jetzt eingezogen werden würden.
So schlimm.
Was würdest denn du da machen?
Boah,
wir dürfen nie kommen. Wir dürfen euch nie besuchen.
Drüber nachdenken, ne?
Deswegen habe ich da nie so ein gutes Bild von der NVA.
Ja, man muss aber auch kein gutes Bild von ihnen haben, ganz ehrlich.
Nee. So, entschuldige, ich bin ein bisschen abgekommen.
Ja, also auf jeden Fall lernt er in dieser Zeit auch Crystal Zinke kennen. Sie stammt aus Wolmir.
Ich dachte gerade Crystal, was du mit Crystal sagst.
Crystal?
Die Crystal.
Die Crystal.
Die Crystal.
Also sie stammt aus Wolmirstedt, was etwa 100 Kilometer von Bersel entfernt liegt und arbeitet als Physiotherapeutin in einem Kreiskrankenhaus.
Cool.
In ihrer Heimat. Sie ist 4 Jahre jünger als Eckart und sie heiraten auch nur kurze Zeit später. Doch so einfach, wie sie sich das vorstellen, ist es gar nicht. Die DDR stellt sich zwischen die Beziehung der beiden.
Warum?
Also,
sollen ja froh sein, dass er noch da ist.
Nicht so direkt, aber halt, ja. Sie können nämlich ihren Arbeits- und Wohnsitz nicht selbst wählen. Das macht die DDR. Und für die kleine Familie ist das natürlich ein riesengroßes Problem. Eine staatliche Absolventen- und Wohnraumregelung verhindert das nämlich. Viele Jahre versucht das Paar nämlich zusammenzuziehen. Doch nur mit Kindern hätten sie eine Chance dazu. Sie können sich zu dem damaligen Zustand jedoch keine Kinder leisten und so geht das dann 3 Jahre lang. Also man muss auch dazu sagen, Eckart ist ja jetzt an der Ostsee als Berufssoldat und Crystal ist halt ja noch in ihrer Heimat und das ist wie gesagt so ungefähr so 3, 4, 5 Stunden entfernt. Ich weiß nicht, wie das früher war, aber halt sehr lange.
Ja, früher ist man eher so getrennt oder so. Ne? Man hat ja auch nie jeder ein Auto gehabt.
Deswegen.
Also man ist ja dann, hat dann nie gesagt, okay, wir pendeln jetzt mal so locker, ein bisschen fluffig hin und her.
Mm.
Das war ja alles nie so möglich. Dann hat man sich eben für eine Zeit einfach nicht gesehen.
Ja. Die beiden fassen also einen Entschluss. Sie wollen nicht mehr warten. Sie wollen ein Leben zusammenführen, ohne dass irgendwelche Leute darüber bestimmen, wie das aussieht. Ein Leben, in dem sie sich eine Wohnung suchen, eine Familie gründen und einen Job, den sie lieben, ausführen können. Es gibt aber ein Problem. Sie können nicht aus der DDR einfach weg. Denn es ist natürlich eine Mauer drumherum gebaut worden, um genau das zu verhindern. Also schmiedet er mit seiner Frau einen Plan. Sie wollen flüchten. Aber nicht nur irgendwie, sondern mit einer Flugzeugentführung.
Krass. Was?
Eckart schafft es also, 2 Pistolen aus der Waffenkammer mit der Marke Makarow zu entfernen. Und irgendwie fällt das doch erstmal nicht auf. Vielleicht auch deswegen, weil sie den Plan am selben Tag schon umsetzen wollen. Doch das Flugzeug, das sie eigentlich nehmen wollten, ist abgesagt worden. Das Ehepaar nimmt also einen Flug am Tag darauf.
Scheinbar war das aber einfacher mit den Flügen.
Ja.
Ich bin ich weiß nicht, wann ich das erste Mal geflogen bin. Total spät, also
ja.
2000, 2 habe ich meinen ersten Flug gemacht.
Krass. 10. März 1970. Das Flugzeug soll von Berlin-Schönefeld nach Leipzig fliegen. Der Plan von dem Ehepaar ist, das Flugzeug zu übernehmen und dann die Piloten dazu zu zwingen, das Flugzeug in Hannover landen zu lassen. Die Pistolen in das Flugzeug zu schmuggeln war tatsächlich gar nicht so schwer. Denn damals wurde am Flughafen nicht so stark überwacht wie heute und sie schafften es, die 2 Pistolen durch die Sicherheitskontrollen zu schleusen, ohne dass etwas aufgefallen ist. In den 1970er Jahren wurden hauptsächlich Metalldetektoren verwendet, wo man jetzt eigentlich denken müsste, dass man die Waffen dann erkennen hätten sollen. Das könnte dann entweder daran liegen, dass diese früher weniger empfindlich auf Metall angesprungen sind, oder dass sie schlicht und einfach gar nicht erst benutzt wurden.
Denke ich mir auch. Vielleicht waren die defekt.
Ja. Sein junges Ehepaar schien vielleicht auch einfach nicht gefährlich. Und das Sicherheitspersonal hat es dann einfach sich gespart.
Wie alt waren die damals? Dann 21 oder so ungefähr?
Küstel wurde 23 Jahre alt und Eckert war 21 Jahre alt.
Ah, okay.
Handgepäck wurde nur visuell und meist ohne Röntgen kontrolliert und man konnte große Mengen an Flüssigkeiten mitnehmen. Diese Regeln wurden dann erst nach dem 9-11-Anschlag verändert.
Hm.
Sie steigen also ohne Zwischenfälle in das Flugzeug, das sie nach Hannover bringen soll. Sie setzen sich auf ihre Plätze. Eckert setzt sich auf den Platz 12B.
Darf ich mal kurz fragen? Die konnten einfach einen Flug nehmen nach Hannover? Ich meine, Hannover ist im Westen.
Na, ihr Plan war ja, das Flugzeug zu übernehmen und dann...
Ich weiß aber, dass die überhaupt da fliegen durften. Das wundert mich.
Nee, das eigentliche Ziel von dem Flugzeug war ja gar nicht Hannover. Das sollte ja eigentlich nach Leipzig fliegen.
Alles klar, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Krass, okay. Ja, verstehe. Also über Leipzig.
Eckert setzt sich auf den Platz 12B und Crystal daneben. Die Stewardess Monika sitzt in letzter Reihe und kann somit über alle Plätze hinwegschauen. Das Flugzeug startet. Das Ehepaar verliert keine Zeit. Nach nur ein paar Minuten steht Eckert auf und richtet seine Pistole auf Monika. Sie soll seinen Anweisungen Folge leisten und per Bordsprechanlage einen Piloten. Sie spricht nun und bittet darum, dass Werner Heine nach hinten kommen soll. Später sagt sie aus, das war eigentlich der Name ihres Mannes. Und das wusste sie auch. Denn die Crew hat sich ausgemacht, bei irgendwelchen Zwischenfällen einfach einen falschen Namen zu nennen.
Ah, krass.
Schlau, oder?
Krass.
Ja, es kam aber natürlich keine Antwort zurück, weil die Piloten Verdacht schöpften.
Wussten? Okay.
Also sie wussten ja noch nicht was. Aber
nee, aber die wussten, dass irgendwas komisch ist, weil Werner Heine... hieß ja jetzt dort keiner.
Ei. Als dann keine Antwort kam, ging Eckert zur Tür, welche das Heck vom Cockpit trennte, und trat dagegen. Als das nicht funktionierte, feuerte er mit seiner Pistole auf das Schloss. Was auch die Schüsse waren, welche die Piloten hörten. Die Tür ging auf. Doch zum Entsetzen von Eckert war da noch eine zweite Tür. Und die ging nicht so einfach auf wie die davor. Monika warte Eckert davor, dass das Flugzeug explodieren könne, wenn er weiter so schießt. Das war gelogen, aber Eckert interessiert es sowieso nicht. Er sagt, dass es ihm egal ist und schießt weiter. Eckert teilt der Stewardess mit, dass sie nach Hannover fliegen sollen. Schon wieder kam Monika mit einer Lüge um die Ecke. Sie sagt, dass der Sprit dafür gar nicht ausreicht, aber sie in West-Berlin Tempelhof landen können. Das sagt sie aber auch nur, weil sie bereits gemerkt hatte, dass sie umgekehrt waren.
Ja, krass. Mhm. Das hat er noch nicht gemerkt?
Nee.
Na gut. Ich wüsste ja. Nicht, ich wüsste, wo nicht. Man gerade ist.
Eckert droht nun Monika und diese versteckt sich daraufhin zwischen 2 Sitzreihen. Nach nur ein paar Minuten landet das Flugzeug. Ein Passagier ruft nun, wir sind ja wieder in Schönefeld. Und als das Ehepaar das merkte, gingen die beiden wieder zurück auf ihre Plätze und richteten die Pistolen gegen sich selbst. Denn das haben sie auch in Briefen an ihre Eltern vorher auch angekündigt. Also wenn das schief gehen sollte, wollten sie sich einfach selbst umbringen.
Oh Gott.
Ja.
Wie jetzt ernsthaft? Haben die, aber haben die es gemacht?
Ja.
Die haben sich erschossen?
Mhm.
Wirklich?
Ja.
Jetzt bin ich irgendwie enttäuscht. Ich bin also traurig.
Als Monika dann die Schüsse hörte, läuft sie nach hinten und sieht den Fußboden einfach voller Blut. Eckart hatte 17 Schüsse abgefeuert und seine Ehefrau 3. 2 von diesen 19 haben das Flugzeug durch das Cockpitfenster verlassen und die anderen konnten gefunden werden. Doch die DDR-Presse will aus diesem Fluchtversuch einfach kein großes Ding machen. Sie wollen es eher verschleiern oder am besten gar nicht erst in die Öffentlichkeit kommen lassen. Deshalb setzen sie die Eltern des Ehepaars unter Druck und sagten ihnen, dass sie unter keinen Umständen jemanden davon erzählen sollen, was wirklich passiert war. Wenn auch immer jemand fragt, sind sie mit zu hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum gefahren. Und so schrieb es auch die Zeitschrift Volksstimme in der Todesanzeige.
Nein.
Aber natürlich gab es auch einen Bericht über den Vorfall im Flugzeug. Das wurde einfach von 2 Banditen gemacht, welche einfach versucht haben, das Flugzeug zu entführen. Und die wurden dann aber erschossen. Also die haben sich nicht selbst erschossen, sondern die wurden von der Polizei erschossen, weil die waren ja wieder so toll, die Polizei.
Weil die so toll waren.
Ja, ja.
Die Volkspolizei. Aber die Eltern wussten das im Grunde genommen durch die Briefe, oder?
Ja, also tatsächlich wurde dann auch noch 5 Wochen nach der Flugzeugentführung nach Komplizen ermittelt und vor allem auch die Eltern, die wurden dann abgehorcht und beschattet und
so nach dem Motto, die mussten verwandt. Eigentlich was wissen, aber die wussten ja gar nichts.
Nee, da wusste man gar nichts.
Nee, die wussten ja auch nichts.
Ja. Ne? Es gibt auch jetzt öffentliche Dokumente davon, was die dort alles gemacht haben und das kann man auch nachlesen. Also die Eltern wurden dabei verwanzt, sie und die Geschwister der Toten vernommen, sowie das Interflugpersonal. Es wurde geprüft auf die beteiligten Kontakte in den Westen oder in das kapitalistische Ausland Kontakt hatten. Oder auch, wie sich das Ehepaar vor der Zeit des Vorfalls verhalten hat.
So. Naja, war ja schon mal auffällig mit 14.
Ja, klar. Doch es konnte nichts herausgefunden werden und so wurden die Untersuchungen irgendwann eingestellt. Doch damit endet es noch nicht, denn sonst wären ja die Informationen gar nicht ans Licht gekommen. Denn es gab dann wirklich Menschen, die eine Verbindung zwischen dem Vorfall im Flugzeug, also die 2 Banditen, und den plötzlichen Tod des Ehepaars feststellen. Und dann kommt ja auch noch dazu...
Weil das komischerweise am selben Tag war.
Genau. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass die Presse im Westen ja auch noch relativ nah dran war so. Und die bekommen dann auch Wind davon. Und so schaffen sie es einfach nicht mehr, das Verbrechen komplett zu verschleiern. Und es breiten sich halt Gerüchte drüber aus so.
Ja.
Ja. So, und jetzt so. Am 26. März, also wirklich, das kann man sich eigentlich nicht geben, ja. Am 26. März wird eine große Veranstaltung gegeben für die Mitarbeiter der Interflugmaschine, welche versucht wurden zu entführen.
Warte mal, welches Jahr ist das jetzt?
1970.
Okay.
Also am selben Jahr noch.
Ja.
Wird von dem Stasi-Minister Erich Milke persönlich den Personen die Verdienstmedaille in Gold gegeben.
Nein.
An die Monika? Höchste Anerkennung. Ja, an Monika, an den Co-Pilot, an den Piloten und den Mechaniker. Und jetzt pass auf, ja. Meistens bekommt man ja da so irgendwie, also die haben ja eine Medaille bekommen, vielleicht bekommen die irgendwie noch ein bisschen Geld oder so, oder vielleicht irgendwie, weiß ich nicht was, irgendwie.
Auf
so
für Heldentum und da was ist
so,
da.
So, pass mal auf, was die jetzt bekommen. Monika bekommt eine Strickmaschine. Der Pilot erhält ein Stereo-Radio. Der Co-Pilot erhält ein Tonbandgerät. Und ist das Allerbeste. Der Mechaniker bekommt einen Teppich.
Entschuldigung.
Das ist so random. Also wer hat sich denn das ausgedacht?
Was ist aktuell Ihr größter Wunsch? Also ich wollte schon immer einen Teppich.
Das ist.
Aber da siehst du mal, wie das in DDR-Zeiten war.
Also wirklich, die hatten ja gar nichts.
Du hast ja früher, keine Ahnung, brauchtest Ziegel, hast du die getauscht gegen, weiß ich nicht, 20 Säcke Kartoffeln oder.
Ja.
Und ein paar Reifen, ne, die hatten ja einen Reifenhandel. Aber was sind denn das für Geschenke? Oder?
Ja.
Okay.
Genau. Ja, und dann später, als die Mauer schon lange gefallen war, meldet sich dann tatsächlich nochmal ein DDR-Bürger und erzählt die ganze Geschichte. Daraufhin wird dann auch wirklich nochmal ein Verfahren gegen die DDR-Behörden eingeleitet, was aber auch eingestellt wird, weil die können halt auch nichts feststellen dann noch, ne?
Ja. Ich meine, ist auch die Sache, ne, die jetzt in dem Flugzeug waren, die hatten ja eigentlich irgendwie auch keine andere Chance, als da mitzuspielen. Wobei man ja auch trotzdem sagen müsste, wie fühlt man sich in dem Moment, wenn man erstmal das so entgegennimmt und da irgendwie dafür gefeiert wird und eigentlich ja wirklich weiß, was eigentlich passiert ist.
Ja.
Aber ja, man kann sich ja nicht dagegen stellen, weil ansonsten ist man seinen Job los und muss wahrscheinlich auch in den Knast oder keine Ahnung was. Ne? Dann nimmst du halt den Teppich und die Strickmaschine entgegen und sagst, gut, ich denke einfach nicht mehr dran. Habe jetzt hier ein, was war das andere, eine Stereoanlage und ein Tonbandgerät. Radio.
Genau. Das ist wirklich, ja, ich weiß auch nicht.
Und dafür haben sich, dafür wollten eigentlich zwei flüchten, weil sie ein besseres, selbstbestimmteres, schöneres Leben haben wollten in Freiheit und sich daraufhin dann selber erschossen haben, weil es einfach nie geklappt hat.
Ja.
Wie krass eigentlich, total skurril.
Also jetzt, ich weiß wahrscheinlich schon deine Antwort, aber was sagst du jetzt? Wer hat jetzt Schuld? Also
der Staat?
Der Staat.
Die DDR? Die Regierung, die DDR-Regierung.
Ja, also es war ja wirklich
auch... Die sind einfach schrecklich.
Aber das kann man sich auch wirklich vorstellen, weißt du, die beiden wohnen einfach 5 Stunden voneinander entfernt, also zur heutigen Zeit, und die können nicht zueinander ziehen, die können keinen Beruf in der Nähe finden, die können keine Kinder bekommen, die können gar nichts, einfach nur, weil der Staat das entscheidet.
Ja. Ich finde, die haben auch in vielen Wegen, ich meine auch zu verbieten, dass bestimmte Menschen einfach auch nie studieren durften oder so weiter, haben sie sich eigentlich selber Feinde gemacht, ne? Oder selber dafür gesorgt, dass die Menschen einfach flüchten wollen. Also erst recht natürlich noch, ne?
Ja.
Und dann mit so einer Aktion, ja, wenn die wollten ja einfach nur, die wollten Kinder haben, die wollten zusammenziehen, die wollten zusammen sein.
Das ist ja nichts
Schlechtes. Gar nie. Und die durften nicht zusammenziehen und dann haben die ja eigentlich dasselbe gemacht. Aber warum hast du eigentlich am Anfang gesagt, irgendwie so, naja, irgendwie ist ja doch ein Happy End? Wie meinst du das?
Nee, ich hab gefragt. Das war so, ja, am Ende werde ich dich nur nochmal fragen, so.
Ob das ein Happy End ist? Oder wie meinst du? Nee, weil du irgendwas also, mit Happy End gesagt
hast. Genau, ich hab gesagt, ich kenne deine Meinung wahrscheinlich schon. Und ich meinte aber trotzdem so, ja, ist jetzt ein Happy End, weil die Flugzeugentführung hat ja nicht geklappt. Aber
ach so.
Ich kenne deine Meinung ja schon dazu. Deswegen.
Ja. Also natürlich, ist natürlich das, was sie angewendet haben, versucht haben mit Waffen, ne? Irgendwie mit Waffengewalt. Aber ich denke schon, die wollten im Grunde genommen ja niemanden umbringen. Haben sie auch nicht gemacht.
Nee, auf keinen Fall.
Die wollten ja nach vorne kommen oder das erzwingen. Natürlich hätte da jemand umkommen können. Es wurde ja auch jemand verletzt. Aber... es ist halt einfach eine tragische Geschichte oder ein tragisches Ende auch.
Ja,
und dann
total, ja.
Mit dieser skurrilen Feier, aber das ist so typisch DDR, einfach so. Und dann machen wir noch irgendwie so ein Volksfest und dann
wirklich.
Werden die nochmal geehrt und dann einfach nochmal so eine Geschichte draus gemacht. Und eigentlich ist es total affig, weil natürlich die Presse von Westdeutschland, ne, das ja aufschnappt und dort vielleicht auch verbreitet, aber irgendwie ist das wieder so lächerlich.
Es ist einfach nur lächerlich. Ja, sehe ich auch so.
Ich frage mich nur, wie Monika sich mit der Nähmaschine, mit der Strickmaschine.
Die hat bestimmt damit noch tolle Sachen gestrickt.
Für Erich. Nee, wissen wir natürlich nicht. Wir wollen jetzt auch nicht die Leute so ein bisschen...
Nein.
Wollen jetzt auch nicht ins Lustige drüber machen.
Ich meine, ganz
aber
ehrlich,
krasse Geschichte, ich hab davon
die
noch nie
Mitarbeiter
was gehört.
Von dem Flugzeug können nichts dafür. Die haben ihren Job super gemacht. Die haben sind lebend rausgekommen.
Wenn sie letztendlich was anderes gemacht hätten, denen geholfen hätten, warum auch immer plötzlich. Ich meine, für sie waren das ja fremde Leute und sie hatten ja auch Angst um ihr Leben wahrscheinlich. Ja, klar, die wussten natürlich ja nicht, ob bringen die uns jetzt um.
Die können.
Die hatten eigentlich gar keine andere Chance.
Nee. Die kann man nicht da auf keinen Fall dafür verantworten.
Aber dieser Trick mit dem Namen von dem
Ehemann, das finde ich irgendwie total abgefahren. Ich frage mich, ob das heute noch so ist. Ich weiß, fand ich auch total cool.
Vielleicht sollte ich im Büro auch mal so ein Codewort einführen.
Ja, oder?
Warum auch immer, weiß ich nicht.
Überhaupt, weiß ich nicht.
Einfach so, wenn eine Gefahr entsteht, ne, im Gefahrenfall. Wir machen das manchmal am Telefon.
Ja.
Wenn so komische Anrufe sind, dann meldet sich einfach der andere mit dem anderen Namen.
Ja.
Und sagt dann, wenn dann auf der anderen Seite gefragt wird, und wie heißen Sie, dann sagt man einfach, ja, ich heiße so und so, wenn Sie mich zurückrufen wollen.
Ach so, immer so. Weil man auf keinen Fall
wir machen es eher aus Spaß, dass man ab und zu mal einen anderen, den Namen des anderen Kollegen nennen.
Das ist lustig.
Ja, Sie können dann gerne, mein Name heißt so und so. Sie können gerne mit mir sprechen und dann wird natürlich das nächste Mal der andere.
Ja, genau. Ja, sehr gut. Finde ich gut.
Nee, fand ich echt cool. Krass.
Ja.
Wie lautet der Titel?
Habe ich mir noch nicht überlegt.
Der Folge?
Hast du eine Idee?
Muss ich mir noch was überlegen? Ja. Nee, muss ich noch mal ein bisschen überlegen, wo man eben nicht gleich alles verrät sozusagen.
Ja.
Das wäre dann die Folge, ist gar nicht 17. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Ja. Oder 18? Keine Ahnung.
Ja, ich weiß es auch nicht mehr.
Ich weiß nicht mehr, wir waren.
Ich habe meinen Text, habe ich Folge 18 genannt. Auch einfach nur, weil ich zu faul war, nachzugucken, ob das wirklich die Folge 18 ist. Das ist einfach pure Faulheit. Ich glaube, es ist die Folge 17.
Oh, warte, ich gucke mal kurz nach. Es ist die Folge 18.
Boah, ich war richtig.
Oh, übrigens, das habe ich bestimmt schon ganz oft gesagt. Die 8 ist ja meine Glückszahl.
Kannst du nochmal sagen, ist okay.
Deswegen ist die 18 auch ganz toll. Aber letztens hat er auch, weil wir jetzt eine Weile ja eben nicht, warte mal, ich gucke jetzt mal kurz nach. Wann war denn eigentlich der letzte Fall? Den haben wir am 7. Mai veröffentlicht.
Natürlich.
Natürlich. Das war schon eine Weile her. Nee, und da haben wir zwischendurch immer mal ein paar Nachrichten bekommen. Und zum Beispiel fand ich auch ziemlich cool, von der Mandy bei Instagram. Die hatte nämlich ein Foto geschickt, weil, das war ganz witzig, die hatte ein Foto geschickt von diesem Stein von der Folge Nummer 10 aus Radeburg. Ne, da gab es dann so einen Stein, wo diese Namen oder ich glaube die Anfangsbuchstaben von dem Ehepaar eingraviert ist.
Ja, ich glaube auch.
Und die hat gesagt, krass, das wusste ich gar nicht. Ich wohne direkt dort in Königsbrück und Radeburg. Und da bin ich vorbeigegangen an dem Friedhof und habe den gesucht und hat sie mir auch ein Bild geschickt und fand es auch irgendwie, und zwar auch direkt irgendwie vor ihrer Haustür. Und hätte es gewusst, hätte es auch gekuselt. Ja, aber sie fand das total cool. Genau.
Ja, das freut mich.
Also, wir sind gespannt, was ihr dazu sagt und wer so, ich meine Sachsen und DDR, ne? Verbindet man ja mal einiges. Also ich finde es, wie gesagt, sehr spannend, so eine Sachen zu hören einfach. Es ist Vergangenheit und aber trotzdem finde ich es immer noch irgendwie eine krasse Zeit und es ist ja irgendwie auch eine krasse Geschichte, so wie das alles war und überhaupt der Gedanke, dass ja jemand eine Mauer baut und Menschen einsperrt und sagt, okay, ihr dürft jetzt nicht mehr das Land verlassen, sondern bleibt jetzt alle hier. Ich bin froh, dass das alles vorbei ist. Und,
auf jeden Fall.
Deswegen einfach eine ganz schön tragische Geschichte, muss ich sagen.
Sachsen steht nicht immer im guten Licht, aber wir sind gut.
Hallo, wir sind super gut.
Ja.
Man muss einfach noch ein bisschen vertrauen in das Ganze. Das
Sachsen mit dem A-Dorf.
Mit dem A-Dorf.
Ich weiß es nicht, ob das eher mehr auf Arschloch hinweisen soll oder auf Adolf. Ich weiß auch nicht, das ist so ein...
Ach, du meinst A-Dorf? Nee. Vielleicht gibt es auch ein B-Dorf.
Das wäre auch lustig, ein B-Dorf. Ja, mal
und
gucken.
Und C-Dorf. Wer weiß.
Mal gucken. Okay, dann
sind wir auf eure Nachrichten gespannt und wir hoffen, dass ihr euch übelst freut und uns allen schreibt und sagt, boah, krass, dass wir euch mal wieder gehört haben und zu hören, wie es euch geht.
Ja.
Und wir sind auch sehr gespannt, wie es euch geht und in den letzten Monaten ergangen ist, von Mai bis August. Schon
eine Weile. Ihr könnt uns gerne schreiben auf Instagram. Wie heißen wir da?
Oh, mal sehen, ob ich es noch kann. Mord auf Sächsisch.
Mit AE geschrieben.
Mit AE geschrieben. Punkt Podcast.
Woo, super. Okay.
Also wir freuen uns sehr, wenn ihr uns schreibt.
Ihr könnt uns gerne bewerten.
Ja, ich muss mal wieder gucken, was passiert ist.
Ich glaube, es ist nichts passiert. Ich habe, glaube ich, letztes Mal geguckt.
Ach, wir haben aber zumindest ein paar Follower dazu bekommen, ohne dass wir es gemacht haben.
Also, wir haben mehr Bewertungen, aber wir haben von der Bewertung ist nichts passiert.
Nee, ist ja klar, ist auch nichts Neues. Aber wir haben jetzt schon eine geschrieben. Verdammt, ich bin jetzt hier bei Folge, keine Ahnung, 12. Und ich muss immer weiterhören, weil ihr seid so lustig und will wissen, wie es bei euch weitergeht. Und ich bin fast am Ende. Wann kommt eine neue Folge?
Nein, wir haben jetzt eine neue Folge.
Ja.
Jetzt so.
Genau. Heute haben wir den 24. August. Wir werden sehen, wie lange wir fürs Schneiden brauchen, ohne uns Druck zu machen natürlich.
Es ist ja gleich Wochenende. Ich mach das dann.
Vielleicht kommt es dann an einem Tag raus, wo es nicht mehr 32 Grad ist.
Ich hoffe, aber es soll nächste Woche kälter werden.
Ja.
Ja.
Aber dann ist die Schule wieder länger bei euch.
Nicht so geil, aber ist okay.
Dann vielleicht zeigst du mir auch irgendwann mal, wie man das schneidet. Dann mach ich das. Außerdem wer weiß, ich bin jetzt außerdem mit dem nächsten Fall dran.
Ja.
Der kommt auf jeden Fall schneller.
Dankeschön. Oha. Oha, nochmal einen kurzen Diss am Ende, ja. Nein, war ein Spaß. Ist okay.
Dann mache ich wieder so eine Versprechung und dann wird es nicht. Nein, wir bleiben
das
dabei.
Das hat keiner gehört.
Und das Lustige ist ja, ihr bekommt ja auch mit, dass Rose wird ja älter. Ich wäre auch älter. Und,
hast du schon mal gesagt, diese Folge, ne?
Ja, na und?
Hast du das schon wieder vergessen?
Ich liebe mein Alter.
Ja, ich auch.
Hallo, wir haben gerade mal 20 Jahre Unterschied, wenn überhaupt. 15 Jahre haben wir Unterschied.
Ach so.
Vom Alter. Nee, das geht ja gar nicht.
Nee, macht echt keinen Sinn.
Wie auch immer. Egal.
Ist egal.
Muss ich finde meine 44 gut.
Ja.
Weil das ergibt nämlich eine 8.
Ja, genau. Mhm.
Und das aber, egal. Die 8 steht für unendlich und für nichts anderes. Vor allem in Sachsen.
Ja.
Deswegen, es ist einfach die Glückszahl. Es ist...
Willst du vielleicht noch mal kurz sagen,
warum das meine Glückszahl ist? Mein Vater hat bei Dynamo Dresden gespielt mit 18 und dann kommt wieder dieses DDR-Ding um die Ecke. Er musste natürlich studieren, durfte aber eigentlich auch nicht studieren, also musste er mit Fußball aufhören. Er hat auch Musik gemacht. Mit Musik musste er auch aufhören, also konnte er nur ein Fernstudium machen und so weiter. Und zumindest hatte er natürlich die Nummer 8 auf dem Trikot. Und seitdem war das meine absolute Glückszahl, weil es hing immer da. Wir haben immer sämtliche Trikots von der ganzen Mannschaft gewaschen. Und seitdem war das meine Glückszahl.
Und die 8 verfolgt mich. Zu tun.
Nee. Die 8 verfolgt mich überall, egal wo ich sitze, im Kino, im Restaurant, keine Ahnung wo, Hotelzimmer. Ich habe immer die 8.
Ja.
Deswegen, mein Kennzeichen ist auch 80-80 hinten. Aber das Lustige ist, dort wo ich arbeite, haben alle Fahrzeuge, weil ich bin bei der Stadt und Fahrt, haben alle Fahrzeuge auch eine 80.
Wie krass eigentlich.
Wie krass.
Ne? Das ist einfach
und
Zufall.
Und dann habe ich mein Wunschkennzeichen bekommen.
Schön.
Genau, das noch zum Ende, diese kleine Geschichte und...
Ja, ich hoffe, ihr hattet keinen Spaß, denn es ging um Mord und Totschlag. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.